Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Bolzer. Meine Damen und Herren, mein heutiger Gast ist Leo Ludig. Ich würde mal sagen, er ist der Lehrer, den ich leider nie hatte. Er ist ein wunderbarer Pädagoge und hat ausgesprochen großartige Dinge geleistet in dieser Disziplin. Und ich freue mich auf das Gespräch mit dir, Leo. Servus.
Servus. Ich freue mich auch auf das Gespräch und danke für die Einladung.
Lieber Leo, fangen wir ganz zu Beginn an. Du bist ja wirklich ein Lehrer mit Leib und Seele. Wie war eigentlich deine eigene Schulzeit?
Sehr interessant war meine eigene Schulzeit in Linz. Ich bin in der Haubach-Schule in die Volksschule gegangen und dann in die Fadinger-Schule, Realschule hat es damals geheißen. Das war vielleicht ganz interessant auch, wenn man mein weiteres Leben betrachtet. Damals sind ja nicht sehr viele Volksschulkinder ins Gymnasium gegangen. Und meine Eltern wollten aber, nachdem mein Vater und meine Mutter auch Maturantin und Maturant waren, dass ich ins Gymnasium gehe, und als sie den Wunsch der Volksschullehrerin damals gesagt haben, hat sie gemeint, naja, ob das Gymnasium für den Buben was wirklich Richtiges ist, weiß ich nicht, aber wenn sie ihn wohin geben, dann geben sie ihn wohin, wo er nie Mathematik braucht. Für einen zukünftigen Physiklehrer war das natürlich eine spannende Aussage. Oder hat mich aber dann dazu auch gebracht, dass man Prognosen über den Werdegang von Schülerinnen und Schülern eigentlich nicht machen sollte.
Ja.
Weil man kann sich entwickeln. Warum habe ich mich in die Richtung entwickelt? Ich hatte in der Realschule dann zwei Lehrer. Einer war der Deutschlehrer und der andere war Mathematik- und Physiklehrer. Und ich habe lange Zeit geschwankt zwischen Deutsch zu studieren und Mathematik und Physik. Das Ausschlaggebend war letztlich der Physikunterricht meines damaligen Lehrers, der, ich habe 1965 maturiert, damals sehr viel experimentiert hat im Unterricht. Das hat mich fasziniert. Da haben wir gedacht, das ist interessant. Und so bin ich dann auf diese Seite gegangen. Mein Vater war auch Techniker, war also von daher auch ein bisschen sozusagen von zu Hause geprägt in diese Richtung und habe dann dem Deutschstudium abgesagt, habe auch ein bisschen geliebäugelt, einmal im Schauspiel zu studieren, nachdem ich in einer Jugendgruppe hier in Linz, ja, so Laienspiele haben wir aufgeführt.
Ja.
Da war ich nicht schlecht, hat mich also auch interessiert. Aber nach der Matura habe ich mich dann doch entschlossen, zuerst Nachrichtentechnik zu studieren und noch zwei Semester bin ich draufgekommen, ich mag eigentlich Lehrer werden und habe Mathematik, Physik an der Universität Wien studiert.
Okay, also es war im Grunde genommen ein bisschen ein verschlungener Werdegang, kann man fast sagen, dorthin, nicht?
Bis es dann für mich wäre ja interessant, wenn man sozusagen wieder an den Start zurückgehen könnte. Und wie hätte sich mein Leben entwickelt, wenn ich Schauspieler geworden wäre oder Germanist? Das, das wäre ja auch interessant, aber das lässt sich leider nicht wiederholen.
Genau, über solche physikalischen Dinge wie die Erlebbarkeit und so weiter werden wir ja dann noch sprechen. Du bist dann, warst ja lange, lange Zeit in schulischer Tätigkeit. Du hast ja in Wels, warst du lang Lehrer und auch Direktor dann. Wo war das genau?
Ja, ich war also dann ab 1971, bin ich dann als Lehrer geworden in der Brucknerstraße, im Gymnasium Brucknerstraße in Wels. Das war meine erste Schule.
Ja.
Und ja, sehr frühzeitig, dann war ich auch in der Lehrerfortbildung tätig schon, habe dann geleitet. Damals mussten die Lehrer ein Probejahr absolvieren an der Schule und parallel dazu Seminare.
Mhm.
Fachdidaktik-Seminare waren das allgemeinpädagogische Seminare und da war der Leiter dieser Seminare eine Zeit lang, war auch eine Zeit lang, 13 Jahre lang, Fachdidaktiker in halber Lehrverpflichtung an der Johannes-Kepler-Universität, Fachdidaktiker für Physik.
Mhm,
habe also zur Hälfte in der Schule unterrichtet und zur zweiten Hälfte an der Universität.
Aha, okay.
war sehr wichtig auch für die Studentinnen und Studenten damals, dass ich sagen konnte, heute Vormittag habe ich noch so unterrichtet und das habe ich gemacht und das ist angekommen und das haben die Schüler verstanden.
Ja.
Und also dieser Praxisbezug war mir immer sehr wichtig.
Ja. Also mit einem Wort, du bist praktisch in Personalunion Lehrender an der Schule und hast das, was du gelehrt hast, dann den Studenten auch vermittelt, wie man das macht, didaktisch. Nicht?
Genau.
Ja,
genau.
Ist im Grunde ideal, ne?
Wenn man es genau nimmt. Es war ja dann auch später, bin ich Direktor eines Gymnasiums geworden, des Sportrealgymnasiums Wallererstraße. Und wir mussten auch immer ein paar Stunden unterrichten als Direktoren an den AHS damals. Und ich habe das als positiv empfunden. Denn ich konnte dann in pädagogischen Gesprächen mit den Lehrerinnen und Lehrern durchaus auch Verständnis für die Schwierigkeiten aufbringen, die man in einer Klasse mit 30 Schülern hat.
Ja.
Ich habe Elterngespräche geführt, ich habe Schularbeiten gegeben, musste Schularbeiten korrigieren. Das heißt, das war sehr wesentlich für mich immer, dass man sozusagen aus der Praxis für die Praxis etwas
macht. Ja, also praktisch, dass du am Puls der Zeit bist, auch der Unterrichtsmethoden auch. Und
richtig.
Letztendlich in einer langen Karriere verändern sich auch die Kinder, weil sie die Gesellschaft da stark verändert.
Ne? Naja, wenn ich betrachte den Unterricht, den ich genossen habe, der hauptsächlich Frontalunterricht gewesen ist, bis auf diese rühmliche Ausnahme des Physiklehrers, der viel experimentiert hat, aber auch frontal experimentiert hat.
Ja.
Er hat uns zwar manchmal rausgeholt und hat gesagt, ich kann das oder jenes zusammenstecken, aber so Schülerexperimente, wie wir heute machen, wenn wir einen guten Physikunterricht machen, hat es damals nicht gegeben. Da hat sich schon im Unterrichtsalltag sehr vieles gewandelt.
Mhm,
ich sehe das besonders beim Fremdsprachenunterricht. Also wir haben damals übersetzt. Da war ein englischer Text und den haben wir auf Deutsch übersetzt. Und das war es. Und ich habe mir dann relativ schwer getan. Ich meine, ich war dann auch international tätig über Erasmus-Programme von den Schulen und so weiter. Und muss auch heute sagen, bei einem englischsprachigen Film, da steige ich sehr häufig aus. Und heute die Schülerinnen und Schüler, die ziehen sich sozusagen fremdsprachige Videos hinein und verstehen das.
Da
also da hat sich viel geändert.
Ja, ja, es wird praktisch, also das ist selbstverständlich geworden. Mir ist es ähnlich gegangen. Ich habe eigentlich Englisch gut verstanden, wenn man eben gewohnt war zu übersetzen. Aber beim Sprechen hat man dann gewisse Hemmungen immer gehabt, weil halt, wenn man vom Grammatikalischen ja natürlich auch nicht so sicher war.
Ja.
Also am besten, wie hast du schon, learning by doing. Ne?
Ja, ja. Do it and you can it.
du hast ja auch Bücher geschrieben über also faktisch Lernmethoden und Didaktik.
Ja, ich habe also drei Physikbücher, also Unterrichtsbücher geschrieben, Physiklehrbücher. Und habe dann auch verschiedene Broschüren veröffentlicht mit didaktischen Hinweisen, verschiedene Artikel in Fachpublikationen publiziert und bin seit 2008 Kolumnist bei den Oberösterreichischen Nachrichten, wo ich eine Kolumne beschreibe, Alltagsrätsel.
Genau, und über das, auf das kommen wir dann eh noch zu sprechen, aber also du bist mehr oder weniger, du warst ja eigentlich in mehreren, also ein Tausendsasser kann man fast sagen. Ne? Du warst Lehrer an der Schule, an der Uni, du hast Bücher geschrieben, du hast dich sehr engagiert, auch allgemein. Du warst beim ORF, glaube ich, hast du auch einmal mitgearbeitet.
Ich war einige Jahre beim ORF als freier Mitarbeiter.
Ja,
ja. Ja, ich habe viele Reisen geleitet als Reiseleiter, was mir auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Wo bist du hingekommen überall?
Vornehmlich nach Frankreich, Italien, Niederlande. Das war so. Natürlich Deutschland und so, das nimmt man sozusagen praktisch mit.
Ja.
Also das Hauptgebiet bei mir war Französisch.
Warum Frankreich?
Weil ich Französisch gelernt habe in der Realschule.
Ach so, okay.
Die Realschule haben wir ja damals zwischen Englisch und Französisch ab der ersten Klasse uns entscheiden können.
Ja.
Und ich habe Englisch ab der ersten und Französisch ab der fünften Klasse gehabt. Und daher war Frankreich irgendwo so in meinem Fokus drinnen. Eine meiner Schwägerinnen ist auch mit einem Franzosen verheiratet, sodass wir also auch Familienbesuche dann nach Frankreich gemacht haben. Und ich kenne eigentlich Frankreich sehr gut und mein Gott, letztes Jahr wieder in der Normandie und Bretagne, und das sind ja Gegenden, die wunderschön sind. Bei der Bretagne sage ich immer, schaut aus wie das Müllviertel, nur die Austern sind billiger.
Ja, das stimmt, ja. Ich habe da einmal gearbeitet vor langer, langer Zeit bei einer archäologischen Ausgrabung.
Mhm.
In Caen ist ja eine berühmte mittelalterliche Universität.
Ja,
dort
ja.
Habe ich mal hospitiert ein paar Wochen. War sehr amüsant. Du, und abseits dieser vielen Tätigkeit im schulischen Bereich war ja ein ganz großer Meilenstein deiner Arbeit auch die Idee zum Velios in Wales, ne? Und vielleicht erklärst du es unseren Zuhörern, um was da genau geht, was das ist und was der Hintergrund ist und was da die Bedeutung des Ganzen ist.
Ja, also es ist so, dass ich ja als Physiklehrer an eine Schule gekommen bin, wo das Physikkabinett aus sehr viel alten Geräten bestanden hat. Und das war mir zu wenig. Von meinem Physiklehrer war ich gewohnt, experimentieren. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Und so habe ich begonnen, Freihandexperimente zu machen. Also mit Materialien, die man so findet, die man zu Hause hat, wo man also dann experimentieren kann. Das hat mich dann auch dazu geführt, dass ich immer mit meinen Schulklassen nach München gefahren bin und das Deutsche Museum. Dort kann man nämlich auch Experimente selbst in Gang setzen. Und 1997 sind meine Gattin und ich in San Francisco gewesen. Und in San Francisco gibt es das Exploratorium. Das ist das erste Science Center weltweit.
Mhm.
Das heißt, in einem Science Center gibt es eine Menge an Exponaten und das Publikum wird eingeladen, die Experimente selbst durchzuführen. Da ist meistens irgendwo eine Wand dort, wo dann steht, mach das, was siehst du und was hast du für dich für eine Erklärung.
Mhm.
Und wenn man es genauer wissen will, dann dreht man meistens diese Tafel um und dann steht hinten eine Erklärung.
Ja.
Und
lebbare Physik.
Jawohl. Mhm. Also so nach dem Motto, wenn man etwas gesagt bekommt, dann vergisst man es, und wenn man es sieht, dann erinnert man sich vielleicht daran, aber wenn man etwas getan hat, dann hat man es begriffen. Ich muss also das Experiment begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und damals, als wir herausgegangen sind vom Exploratorium in San Francisco, hat meine Gattin gesagt, sowas sollte man in Österreich auch haben. Weil dort haben wir gesehen, von Pensionisten bis zu Volksschulkindern, die waren alle begeistert dabei
beim
Hantieren.
Ja.
Naja, und dann habe ich das Glück gehabt, man braucht ja immer so manche glückhaften Momente, dass ich damals dem amtsführenden Präsidenten des Landesschulrates Johannes Riedl erzählt habe, dass ich doch fasziniert war von dem San Francisco Exploratorium, und er hat gesagt, du, das habe ich gesehen, in Helsinki gibt's auch ein Science Center, das ich mir neulich angeschaut habe, das ist wirklich faszinierend. Du, ich erzähle das dem Herrn Landeshauptmann, schreibe mal ein bisschen was zusammen, wie der sowas machen könnte.
Mhm.
Und Landeshauptmann Dr. Büringer hat dann gesagt, was ich vorstellig war, naja, ich soll ein Konzept erarbeiten mit einer Arbeitsgruppe. Und hat mich also eingesetzt als Leiter einer Arbeitsgruppe. Da war drinnen Industriellenvereinigung, da war JKU, also Johannes-Kepler-Universität, vertreten, Landesmuseum. Insgesamt waren wir da 8 oder 9 Personen. Und da haben wir ausgelotet, ob so etwas in Oberösterreich machbar ist. Und das hat dann eine doch jahrelange Vorgeschichte gehabt, dieses Velios in Wales. Weil wir mussten uns dann natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten, weil, wie du richtig gesagt hast, was ist denn das Science Center eigentlich?
Ja.
Das wusste man in Österreich gar nicht. Deutschland hatte schon viele Science Center, ja, aber
Österreich. In Bremen gibt es, glaube ich, ein großes. Gell?
In Bremen gibt es was, in Heilbronn, und in Köln, Bonn, gibt eine Vielzahl an solchen Einrichtungen. In Deutschland schon, aber in Österreich noch nicht. Und da mussten wir natürlich Überzeugungsarbeit leisten. Wir sind dann mit dem Landeshauptmann nach Bremen gefahren, wo dieses Science Center ist, nach Kopenhagen. Und auch dort ist ein Science Center. Und aus dieser sozusagen Begegnung der Politiker und der Beamten mit den Science-Centern, die wir uns angesehen haben, ist dann der Wunsch aufgetreten, dass sowas braucht man in Oberösterreich.
Mhm.
Und dann war natürlich die Frage, das kostet natürlich ein bisschen Geld, das geht nicht mit der Portokasse zum Finanzieren, da muss man ein neues Haus errichten. Die Exponate müssen sehr robust gebaut werden, auch die kosten natürlich einiges und wir haben ja im Velios an die 200 Exponate stehen, die man in Gang setzen kann. Also da sind wir im Millionenbereich tätig. Und dann hat sich das Land Oberösterreich und die Stadt Wels, Bürgermeister Kurz war damals Bürgermeister, zusammengetan und haben gesagt, na ja, wir machen 50-50 Finanzierung. Und so ist dann das Velios 2011 entstanden. Als Science Center, und zwar als erstes und größtes Science Center, ist klar, wenn es das erste ist, in Österreich.
Ja, es ist ja ein sehr interessanter Bau. Wer war der Architekt eigentlich? Wer
von die Archinauten, ein Architektenteam aus Linz war das.
Ja.
Der wirklich also einen architektonisch schönen Bau, der
absolut
auch funktional sehr gut ist.
Ja.
Wir sind zum Beispiel Österreichs größtes Niedrigenergiehaus, weil wir produzieren natürlich sehr viel durch diese Apparate, die da natürlich auch drinnen sind und durch die Licht etc. sehr viel Wärme und man muss die Wärme abführen und wir haben im Velios keine klassische Klimaanlage, sondern wir nehmen das Brunnenwasser und das wird in die Haut zirkuliert in der Haut des Velios und wir haben damit eine sehr große Abkühlwirkung über die Wände des und die bleibt auch im Sommer, haben wir also wirklich
sehr kühl, es ist sehr
kühl.
Angenehm. Ja,
ja,
das ist mir
also
schon aufgefallen.
Ich sage immer, im Sommer gibt es zwei Möglichkeiten, wo man sich erfrischen kann. Das ist das Freibad und gescheiter ist natürlich, man geht ins Velios, weil da erfrischt man sich und hat auch etwas für den Geist.
Genau, man erfrischt sich auch geistig.
Spielerisch kennen.
Ja. Und das hat damals, also ich kann mich gut an die Eröffnung erinnern, das war ja wirklich eine neue Dimension faktisch eines technischen Museums, wo man als Besucher nicht nur schaut, sondern auch mitarbeitet. Ne?
Richtig.
Und erklär vielleicht kurz unseren Zuhörern, also was erwartet ein Besucher, was kann man dort alles machen im Velios?
Also man kann aus den verschiedensten Bereichen Wissen kreieren. Gleich am Anfang haben wir einen Raum, wo optische Wahrnehmungstäuschungen sind.
Mhm.
Also man geht dort durch einen Raum durch und ist immer wieder fasziniert von Dingen, die eigentlich nicht da sind, die sich das Gehirn aufgrund der Situation, wie Dinge da dort im Raum aufgestellt sind, ergeben. Das heißt, man sieht einen Sessel, der in Wirklichkeit aus verschiedenen Säulen besteht, die man aber aus einem gewissen Blickwinkel als Sessel wahrnimmt. Man kann in einen Raum hineingehen, zu zweit, und da schrumpft der eine vollkommen zusammen und der andere ist sehr groß. Und wenn die Plätze wechseln, ist genau umgekehrt. Da sieht man also, wie man etwa auch im Film solche Dinge machen kann.
Ja.
Dann haben wir natürlich einen großen Bereich auch der Elektrik, das bedeutet, wir können also dort sehen, wie der Strommixer vor sich geht. Also Strommixen bedeutet, ich muss ja den elektrischen Strom, wenn er erzeugt wird, eigentlich sofort verbrauchen oder speichern. Und der Verbrauch ändert sich natürlich, aber da gibt es schon gewisse Untersuchungen, dass wir wissen, wann brauche ich den meisten Strom.
Mhm.
Und das zu managen, das kann man dort selbst durchführen im Velios.
Ja.
Man sieht also auf dem elektrischen Sektor sehr viel. Wir haben einen Flüstertunnel. Wir können dort durchgehen und wenn wir sprechen oder singen, dann merken wir, wir kommen von einem halligen Raum in einen trockenen Raum, akustisch trockenen Raum hinein. Das heißt, wir hören dann von außen gar nicht mehr unsere Stimme, wenn wir sprechen.
Mhm.
Und wie der aufgebaut ist, das sehe ich dort.
Ja.
Ich habe eine Ecke, die nennt sich Fliegerecke. Da erfährt man, wie man Flugzeuge bauen muss, wie man aerodynamisch bauen muss, worauf es da ankommt. Also wir haben von allen Bereichen, die es in der Physik gibt, ob Optik, Elektrik, Mechanik, Exponate, und wir haben auch immer wieder Sonderausstellungen.
Ja.
Also Sonderausstellung war jetzt gerade vor kurzem die Spurensuche-Ausstellung. Das ist eine Ausstellung gewesen zum Thema Teilchenphysik. Wie kreiert man Teilchen? Also Protonen, Elektronen. Das Higgs-Teilchen wurde 2012 am CERN gefunden. Wie haben die das gemacht? Wir haben da mit dem CERN zusammengearbeitet, mit dem Marietta-Blau-Institut der Akademie der Wissenschaften in Österreich haben wir diese Ausstellung entwickelt und kreiert. Und wir haben auch Führungen veranstaltet, weil dort muss man ein bisschen auch eine Erklärung haben.
Schon klar, ja.
Und das war das Thema Teilchen. Momentan haben wir aktuell eine Ausstellung, da können wir zusätzliche Experimente selbst in Gang setzen. Wir haben eine Ausstellung gehabt über Gravitationswellen, als sie noch nicht entdeckt worden sind, sondern welche Anstrengungen macht die Wissenschaft?
Ja, ja.
Wie kann man sozusagen da draufkommen? Wir haben Leonardo da Vincis Modelle in groß dargestellt. Also Leonardo da Vinci hat sich aus seiner Zeit schon sehr intensiv beschäftigt, hat sogar schon Modelle entwickelt eines Hubschraubers.
Ja, ja, er war ja ein absoluter Futurist geradezu.
Richtig,
ja.
Richtig. Mhm. Und das haben wir auch dargestellt. Also insgesamt haben wir 20 solche Sonderausstellungen schon gehabt im Velios, damit wir immer wiederum auch auf aktuelle Sachen gehen.
Dass immer was Neues faktisch
und
auch
dass immer
zu
was
sehen
Neues
ist.
Ja. Und wir erneuern ständig die Ausstellung. Es gibt seit eineinhalb Jahren gibt es einen Bereich, ich bin einzigartig. Wenn man also da durchgeht und verschiedene Tätigkeiten macht, dann kommt man am Ende der Ausstellung drauf, so wie du diesen Mix an Sachen gemacht hast, hat es bisher noch keiner gemacht.
Okay.
Du bist einzigartig.
Du bist einzigartig, ja.
Und eine kleine Anekdote zum Beginn, wie faszinierend die Dinge im Velios sind. Also, wir haben auch Kindergeburtstage, wo wir dann mit den Kids durch das Haus auch gehen, eine Schnitzeljagd sozusagen machen. Und da müssen sie Experimente in Gang setzen. Und als wir das begonnen haben, 2012, dann habe ich einmal so einen Knirps gefragt, wie er rausgekommen ist von diesem Geburtstagsfest. Habe ich gesagt, wie war's denn? Hat er gesagt, sieh her, es ist besser als McDonald's. Also wenn das ein Kind sagt, dann
das ist
dann das ist schon
ein,
toll.
Ein großartiges Kompliment. Ja, und zum Thema, das passt da sehr gut dazu, Kinder und Erklärung. Du machst ja, wie gesagt, auch eine Kolumne und auch einen Podcast. Ich glaube, du bist ja Konkurrent von mir, ein unmittelbarer.
Naja, sagen wir, die Podcasts sind ja jetzt das Medium geworden,
ja, ja,
um an Jugend heranzukommen.
Genau, ja.
Und für mich ist sowohl die Kolumne als auch dieser Podcast, der sich Du Leo nennt,
genau, Du Leo,
wo ich Fragen beantworte, etwas, das mich zu meiner eigentlich ursprünglichen Profession bringt.
Mhm.
Ich leide darunter, dass wenn man jemanden fragt oder wenn ich mich vorstelle, ich bin Physiklehrer, oh je, das habe ich nie verstanden. Auch da gibt es eine Anekdote, ich bin einmal auf einen Skilift gefahren, als Student noch, neben mir ein hübsches Fräulein und man kommt ins Gespräch und sie sagt, was bist denn du? Und ich sage, na, ich studiere.
Mhm.
Ja, wo studierst denn? Physik? Hat sie gesagt, oh, und ist auf einmal ausgestiegen. Also, die wollte mit einem Physiker nichts zu tun haben. Also, da leide ich darunter,
ja,
weil, das muss man schon sagen, eigentlich ja unser ganzes Leben Physik ist. Dass ich da jetzt sitze am Sessel, das basiert aufgrund physikalischer Tatsachen, der Anziehungskraft der Erde, der ja, Sessel, der auf mich ja drückt.
Naja,
dass wir da übertragen jetzt, das ja, ist Physik,
ja,
angewandte
absolut,
Physik.
Ja.
Also überall haben wir Physik und daher habe ich mir gesagt und geschworen, ich muss das so einfach erklären. Ich habe immer gesagt, meine Erklärungen in Physik müssen so sein, dass es für den Schüler schwer ist, sie nicht zu verstehen.
Ja, ich finde, das ist ja auch didaktisch wunderbar. Ne? Das ist ja eine blendende Idee, dass man letztendlich kein Fachchinesisch verwendet, dass man dann, gibt ja viele leider in der Wissenschaft, die sehr unter sich bleiben wollen, sondern dass man das Wissen öffnet und mit seinen Erklärungen so klar und deutlich ist, dass es im Grunde jeder versteht, weil damit öffnet man eben auch die Wissenschaft für viele Leute. Ne? Das ist ja, ja, ja. Ist ja nur positiv.
Wissenschaft darf sich nicht nur im elfenbeinernen genau. Turm bewegen.
Ja, genau.
Und gerade, wenn man heute hergeht und wir haben ein Handy, ja, wie funktioniert das? Wie funktioniert das GPS? Ich meine, manches lässt sich sehr einfach und sehr schnell erklären, bei manchen muss man ein bisschen mehr nachdenken. Also die einfache Erklärung zu finden, ist nicht einfacher als die komplizierte zu geben. Also
stimmt,
unter Physikern kann man schnell drauf losschwafeln.
Ja, ja.
Und ich sage immer, wenn ich die Relativitätstheorie an Studenten und Maturanten beibringen muss, dann kann ich das eigentlich vom Fleck weg.
Mhm.
Wenn man mir die Frage stellt, kannst du in der Volksschule über Relativitätstheorie reden, dann muss ich mich vorbereiten, weil die Vereinfachung, weil alles, was ich sage, muss ja richtig sein.
Ist schon klar, ja.
Aber nicht alles muss ich sagen, was richtig ist. Aber was kann ich weglassen?
Ja, ja.
Das ist sozusagen die Schwierigkeit.
Das ist eigentlich die Schwierigkeit, ja. Also wo man sagt, wo die nackte Tatsache dann, also dass der Knochen sozusagen
richtig,
der Wahrheit herauskommt.
Richtig,
ne?
Richtig.
Aber da hätte ich gleich eine Frage an dich, dass man das mehr oder minder umsetzt im Podcast bei uns. Und zwar du, Leo, was mich wirklich immer schon interessiert hat, warum schwimmt eigentlich ein Flugzeugträger? Warum geht er nicht sofort unter das Riesending mit so einem eigentlich kleinen, also mit einem nicht sonderlich tiefen Wasserstand? Warum ist das so?
Naja, eigentlich kann man jetzt sagen, ist das das archimedische Prinzip. Wie funktioniert das? Wenn du ins Wasser hinuntertauchst, dann nimmt dir der Druck zu, je weiter du in die Tiefe kommst, weil über dir lastet Wasser. Und Wasser ist ja relativ schwer. Also ein Liter ist ein Kilogramm. Das hat also auch ein entsprechendes Gewicht. Das heißt, je weiter unten du bist, desto größer ist der Druck. Jetzt ist ein Flugzeugträger, der taucht ja ein. Der hat also eine untere Kante, die hat einen größeren Druck. Der Druck wirkt allseitig, also auch nach oben.
Ja.
Und der obere Teil, der ist im Wasser nicht so weit drinnen, da ist der Druck geringer. Das heißt, da ist also der Druck nach unten von der oberen Fläche kleiner als der Druck von unten auf die untere Fläche.
Aha.
Und wenn jetzt genügend Wasser verdrängt wird, und das wird ja bei so einem Flugzeugträger, der zwar so nach unten etwas konisch zusammengeht, aber es wird ja Wasser verdrängt im Tonnenbereich. Und wenn jetzt die verdrängte Wassermenge schwerer ist als der Flugzeugträger, dann schwimmt er. Weil der Auftrieb größer ist als der Druck nach unten.
Ja.
Und das hat Archimedes im antiken Griechenland schon gefunden, diese Tatsache, dass das der Fall ist.
Ja, faszinierend.
Ja.
Denkt man das jedes Mal.
Ich muss überhaupt sagen, die antiken Naturphilosophen waren es ja damals, da sprechen wir noch nicht von Physikern, die Naturphilosophen, die haben ja wahnsinnig viel gefunden mit einfachsten Mitteln. So hat man damals schon den Umfang der Erde, die waren nämlich auch der Meinung, aufgrund der Mondfinsternis oder der Sonnenfinsternis auch, dass also die Erde eine kugelförmige Gestalt hat. Und die sind schon auf einen relativ guten Wert gekommen, was den Umfang der Erde anlangt. Alleine, wenn sie sich angeschaut haben, die Schatten, die ein definierter Stab an verschiedenen Orten wirft. Aus dem haben sie rückgeschlossen, es muss also sozusagen die Erde eine kugelförmige Gestalt haben. Also die antiken Griechen waren da schon wirklich sehr weit.
Ja, faszinierend. Faszinierend. Leo, ich danke dir für deine Erklärungen und wie ich am Eingangs erwähnt habe, ich hätte dich gerne als Physiklehrer gehabt. Meine Lehrer waren eher damals noch ein bisschen didaktisch. Ja, es war eine andere Zeit. Aber Maturiert habe ich trotzdem, sagen wir es einmal so. Du, ich habe jetzt zum Abschluss, hätte ich noch eine persönliche Frage an dich, die du mir vielleicht kurz beantworten könntest. Und zwar, was bedeutet Glück für dich?
Glück? Ja, ist eine interessante Frage. Ich bin glücklich dann, wenn ich mit meiner Familie beisammen bin. Ich bin glücklich dann, wenn mir zum Beispiel eine Erklärung gelungen ist, die ich bisher noch nicht hatte, wenn ich eine Erkenntnis gewonnen habe, wo ich lange daran sozusagen gekiefelt habe, wie man auf Oberösterreichisch sagt. Also der Glück ist natürlich auch, wenn man mit Freunden beisammen sitzt und einen erlebnisreichen Abend vielleicht miteinander verbringt. Und Glück ist letztlich etwas, glaube ich, wo man selbst sehr viel dazu beitragen kann.
Glück ist zu sein.
Es gibt auch diesen Spruch, cherchez la fortune im Französischen, also suche das Glück,
ja,
und man wird es finden.
Ja.
Mhm. Und sich weniger einzulassen von Trübsal, auch nicht immer alles schrecklich finden, was stattfindet, auch wenn es schrecklich ist, wenn wir gerade jetzt an die Kriege denken. Aber eine positive Lebenseinstellung ist, glaube ich, das, was zum Glück beiträgt, das halbvolle Glas und nicht das halbleere zu sehen.
Schönes Schlusswort. Lieber Leo, danke dir. War sehr aufschlussreich. Ich bin jetzt ein bisschen gescheiter geworden, was Physik anbelangt. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und auf ein Wiedersehen im Velios. Servus.
Danke, hat mich sehr gefreut, das Gespräch. Und ich warte auf dich im Velios.
Ja. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.